Vorhin war dieses Titelbild für diesen Gottesdienst an der Wand und ich dachte mir, hoi, was wird jetzt passieren mit so einigen? Und ich hoffte, dass einige sich angestoßen haben, als sie das sahen und dachten, ja, stimmt. Und dass die, die vielleicht im letzten Jahr geheiratet haben, sich sagen, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, und wie ist das für die anderen? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist Gottes Gedanke. Und Ehe, so sage ich es gerne, ist eine geniale Idee Gottes. Aber wie ist das für die, die jetzt hier sitzen und sagen, ja, schön Shit, ich bin alleine. Und vielleicht gibt es einige, die sagen, ich gehe lieber wieder. Wenn es heute wieder mal um das Thema geht, dass es doch besser ist, verheiratet zu sein und dass es doch das Normale ist, dann gehe ich doch lieber. Und vielleicht machen wir das Bild wieder weg, genau. Aber ich hoffe, dass es für einige so ein Anstoß ist und zu sagen, ja, was für ein Geschenk ist es, dass ich nicht alleine bin. Und wie wichtig ist es, dass wir das als Geschenk wahrnehmen, hoffentlich. Und ich vermute, ich fürchte, dass auch manche hier sitzen und sagen, die, die allein sind, die wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Und manche Verheiratete sagen mir, Astrid, du weißt gar nicht, wie einsam man in einer Ehe sein kann. Und ich werde nie vergessen, wie bei einer Veranstaltung in unserem Netzwerk, es waren so 80 Singles zusammen, so gerade die rosarote Farbe so ganz präsent war und alles war rosarot, was Ehe hieß. Und plötzlich stand vorne in der ersten Reihe eine Frau auf, drehte sich um zu den anderen und sagte, das, wovon ihr schwärmt, habe ich 25 Jahre erlebt und es war die Hölle, und setzte sich wieder hin. Und ich stand da und dachte, ja, und jetzt? Und ihr merkt schon, boah, was ist das alles? Es ist ein sehr komplexes Thema. Und mir ist es so wichtig, dass wir sensibilisiert werden, einander wahrzunehmen. In dem, was unser Schatz und unser Reichtum ist, was haben wir Alleinlebende für Schätze, für Reichtümer? Wie schön kann das sein? Und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dass wir, die wir aber allein leben, auch wahrnehmen, die Ehe ist nicht die Verheißung für das Glück, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte versuchen, ein paar Schneisen, ein paar Anstöße zu geben heute Morgen, aber das können nur Anstöße sein. Und eine Einladung, auch die eigene Lebenssituation realistisch wahrzunehmen. Und wie schön wäre es, wenn die Verheirateten heute am Mittagstisch zum einen ins Gespräch kommen über ihre Ehe. Welches Glück, aber vielleicht auch welche Not da drin steckt. Und wenn sie miteinander den Schatz ihrer Ehe vielleicht neu heben oder neu putzen und vielleicht ja auch überlegen, ja Mensch, wo sind denn in unserer Gemeinde Singles? Laden wir sie doch mal zum Essen ein. Kommen wir doch mal ins Gespräch miteinander. Und vielleicht sitzt irgendwo ein Single und sagt sich, Mensch, nächsten Sonntag lade ich mir doch mal das Ehepaar Meier hier zu mir zum Essen ein. Wie wäre denn das, ihr lieben Singles, dass wir nicht darauf warten, bitte schön, dass sich jemand um uns kümmert. Ich werde immer mal wieder angesprochen, dann wird mir gesagt, ach Astrid, du kümmerst dich jetzt um Singles? Und dann sage ich, nein, das mache ich nicht. Naja, wieso, aber du machst das doch. Dann sage ich, nee, wieso? Warum soll ich mich um Singles kümmern? Hallo, liebe Singles. Wir brauchen es doch nicht, dass sich jemand um uns kümmert. Es geht nur darum, dass wir entdecken, was ist der Schatz und was sind auch die Nöte in unserem Leben und damit umgehen. Und dann finde ich es manchmal, naja, das machen wir, wenn wir Singles unter uns sind, vielleicht nachher bei einer Tasse Kaffee, was ich da noch so sagen könnte, aber wir hatten ja gestern auch einen guten Tag, hier so mit über 30 Singles aus der Gegend. Und da merke ich, was für ein Potenzial, was für Ressourcen da in unserem Leben stecken. Die Ehe, eine geniale Idee Gottes, so beginnt auch mein Buch. Und es ist mir so wichtig, nicht zu sagen, Leute, wir leben im 21. Jahrhundert, Ehe ist doch ein Auslaufmodell. Nein, Ehe ist eine geniale Idee Gottes und ich finde es berechtigt und wichtig, dass wir als Christen darum ringen und dass wir zuallererst die Vision Gottes für Ehe wiederentdecken. Und Ehe, so habe ich es in Traugesprächen in der Gemeinde immer gesagt, ist nicht eine Haus-, Bett- und Kassengemeinschaft, sondern Ehe ist eine neue Schöpfung Gottes. Da werden zwei eins. Eins plus eins ist eins. Aber ich halte heute Morgen kein Eheseminar, aber es ist mir so wichtig, dass wir da nicht sagen, naja, Ehe ist halt, ist so, ja, wie heißt das so heute, Lebensabschnittsgemeinschaft. Die Vision Gottes von Ehe geht tiefer und weiter. Ja, und dann gibt es die Menschen, die sagen, ja, und warum ich nicht? Und dann ist das in Gemeinden manchmal besonders schwierig, weil, sag mal, steht doch in der Bibel, ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Warum hast du noch keinen? Du hast eine. Ja, wie glücklich. Ne? Aber Singles können da manchmal Geschichten erzählen, was ihnen so passiert. Ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren ein Gespräch erlebt, wo ich dachte, ach Astrid, du darfst nicht so übertreiben, das sagt heute keiner mehr. Und plötzlich stand ein Mann mir gegenüber und sagte total ernst, überzeugt und eifrig, aber, also meine Oma hat immer gesagt, und ich glaube auch, dass das so ist, es gibt für jeden Topf einen Deckel. Wie bitte? Ich glaube, ich bin ein Wok. Okay, da braucht man keinen Deckel. Okay. Aber also ich merkte in diesem Gespräch, wie in mir so der Zorn hochkam. Ja? Erstens, ich bin kein Topf. Und also finde ich eine tolle Antwort, wenn ich die gehabt hätte. Ja. Ja. Aber... ja, aber Gott hat doch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und die Ehe ist doch Gottes Idee. Und wenn wir im Alten Testament uns umschauen, dann ist das so. Im Alten Testament für die Juden ist es ein Unding. Es gibt den Schöpfungsauftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Und da gibt es nicht rechts und links. Und wir lesen im Alten Testament auch von den Frauen, für die es tatsächlich ein Zeichen der Unwürde ist, dass sie nicht fruchtbar sind. Welche Not ist das? Für Hannah und für Rahel und für Sarah und für, wie sie alle heißen, die keine Kinder bekommen. Und dann schleicht sich das ein. Ja, und vor allem empfinde ich immer bei den christlichen Frauen und gerade bei den jungen christlichen Frauen zwischen 30 und 40, da wird die Panik am größten, weil die Eltern fragen, was haben wir falsch gemacht, dass unsere Tochter noch nicht verheiratet ist? Die Gemeinde sagt, ah, wir beten, du wirst schon noch, Gott hat einen für dich. Du musst Gott nur sagen, soll er blond sein oder schwarze Haare oder so. Ja, was es da alles gibt. Aber der Druck wächst. Und dann sage ich, Leute, habt ihr schon gehört? Da ist mal einer gekommen. Da ist mal einer gekommen, der war Jude. Für den war völlig klar, Schöpfungsauftrag Gottes. Der war sogar Rabbi. Und für einen Rabbi war es noch klarer, dass er natürlich eine Frau hatte und Kinder zeugte. Und dann gab es einen Rabbi, der hatte keine Frau, hat keine Kinder gekriegt. Und der hat lauter unmögliche Sachen möglich gemacht. Dieser jüdische Rabbi, der hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und er hat nicht gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle, wenn ihr verheiratet seid. Jedenfalls in meiner Bibel steht das so nicht. Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und damit öffnet Jesus eine Lebensmöglichkeit, die es im Alten Testament für die Juden noch nicht gegeben hat. Jesus ist der Meister des Unmöglichen. Der macht lauter unmögliche Sachen. Der vergibt Leuten die Schuld. Unmöglich. Der heilt Kranke. Die Leute haben sich aufgeregt, haben gesagt, kann man doch nicht. Was macht der? Schuld darf nur Gott vergeben. Und Jesus war nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Das will man ihm zwar immer andichten, aber ich gehöre zu den Theologen, die sagen, nee Leute, das glaube ich nicht. ist in meiner Bibel nicht glaubhaft bezeugt. Seit Jesus ist die Fülle des Lebens nicht mehr gebunden an die Erfüllung des Schöpfungsauftrages, an Heiraten und Kinderkriegen. Immer noch ist Ehe eine geniale Idee Gottes, aber nicht mehr der einzige und ausschließliche Weg zur Fülle des Lebens. Ah ja, ist ja ganz nett, aber in der Wirklichkeit ist das wirklich so? Und dann ist es gut, ich entdecke hier so einige Gesichter, wo ich spüre, ja, das ist wirklich so. Es gibt Menschen, die erleben das. Und das heißt ja nicht, dass man sagt, ich habe die Fülle des Lebens, ich will nie heiraten. Für manche ist das ja auch ein Schutz, weil sie vielleicht zu Hause eine Ehe erlebt haben, wo sie sagen, sowas will ich auf keinen Fall. Auch da lohnt es sich, ins Gespräch zu kommen. Weil wenn so etwas in uns ist, dann wird Fülle des Lebens immer geraubt. Fülle des Lebens hat etwas damit zu tun, dass wir in der Beziehung zu Jesus Christus leben und er unser Leben heilen kann, auch da, wo wir verletzt sind. Und nun ist es ja spannend, was sagt Jesus zu diesem Thema Ehe und Ehelosigkeit, Ehe und Ehescheidung? Jesus äußert sich ja zu ganz vielen Themen und er hat ein klasse Gespräch mit seinen Jüngern, so empfinde ich es. In meiner Bibel ist das überschrieben von Ehe, Ehescheidung und Ehelosigkeit. Und da geht es dann so weit in diesem Gespräch, wie einer der Jünger, hier steht jetzt nicht Matthäus 19, wer es war, oder steht es da doch? Nein, da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist's nicht gut zu heiraten. Also die haben schon gemerkt, bei dem, was Jesus da erzählt, im Blick auf Ehescheidung, boah, das ist ja alles gar nicht so einfach. Und manche können da ein Lied von singen. Und einer der Jünger sagt, oh, dann ist es nicht gut zu heiraten. Und dann sagt Jesus, Matthäus 19, Abvers 11, er sprach aber zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Also am Anfang sagt Jesus, das fassen jetzt sowieso nicht alle, können nicht alle verstehen. Am Schluss sagt er nochmal, wer das fassen kann, der fasse es. Also wenn ihr das jetzt nicht versteht, völlig okay. Hat Jesus schon gewusst, verstehen nicht alle, fassen nicht alle. Aber wir können ja nochmal einen zweiten Versuch unternehmen. Wenn man hier in den Urtext guckt oder auch in der Elberfelder Bibel, ist es schon hilfreich nachzuschauen. Da steht, es gibt einige, die sind von Geburt an verschnitten. Eunuchtestei. Eunuchen. Das gab es damals so. Ja, das waren die, Moment mal, Jesus spricht von drei Gruppen. Die einen, die sind von Geburt an verschnitten. Was ist denn das? Von Geburt an verschnitten? Ja, versteht man eh nicht. Aber es gibt Menschen, die sind von Geburt an anders. Was auch immer das heißen mag und wie auch immer sich das äußern mag. Könnte ja vielleicht doch ein interessanter Beitrag sein in heißen Diskussionen, die uns beschäftigen und wo zwei Fronten sich gegenüberstehen, die sich manchmal fast die Köpfe einschlagen. Ist es angeboren oder ist es erworben? Vielleicht ist es ja beides. Das Thema Homosexualität. Jesus sagt, es gibt Menschen, die sind von Geburt an verschnitten. Die sind von Geburt an anders. Er erläutert das nicht näher, aber ich finde das schon mal einen guten Hinweis. Und dann gibt es die Menschen, die sind von anderen Menschen verschnitten. Im Umfeld Jesu, da gab es eben Eunuchen in der römischen Kultur, da gab es die, die zuständig waren für die Frauen, die für jemand anders sind, oder im Perserreich, der Harem des Königs, die Männer, die durch einen körperlichen Eingriff sexuell unfähig gemacht wurden. Menschen, die durch andere Menschen verschnitten sind, gibt es bei uns nicht, muss uns nicht interessieren, und doch ist meine These, dass diese zweite Gruppe, die größte ist und immer mehr wächst. Dass Menschen durch Menschen beziehungsunfähig werden. Wer ein bisschen was von Entwicklungspsychologie weiß, der weiß, dass die Beziehungs- und Bindungsfähigkeit eines Menschen sich in der frühesten Kindheit entwickelt und welche Bedingungen es dafür braucht. Und für mich liegt es auf der Hand, dass gerade diese traurige Erfahrung, dass so viele Ehen zerbrechen, eben genau damit zu tun haben, dass Menschen diese Bindungsfähigkeit nicht mehr ausgebildet haben. Dass auch romantische Vorstellungen von Ehe in den Köpfen herrschen und wenn die Romantik nicht mehr ist, naja, dann ist es eben nicht. Ich habe 6 Jahre als Gefängnisseelsorgerin gearbeitet bei Männern, wo ich immer dachte, boah, ey, was kommt hier alles zusammen? Sie hat gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Oder ich liebe sie nicht mehr. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was ist denn Liebe? Ja, ich habe keine Gefühle mehr. Menschen, die durch andere Menschen zur Ehe unfähig gemacht werden, wie Luther es hier übersetzt. Das ganze Thema Missbrauch, in welcher Form auch immer. Menschen, die Missbrauch erlebt haben, in welcher Form auch immer. Sie werden sich nicht mehr einlassen können auf Beziehung, auf Bindung, auf Nähe. Wie viele Menschen leiden darunter, ohne es zu wissen? Und was wird mit diesen Menschen, die zur Ehe unfähig sind, die von anderen Menschen verschnitten sind? Sind sie zur Einsamkeit verdonnert? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es muss was anderes geben, auch da, wo Menschen vielleicht nach dem Trauma von Trennung und Scheidung sich auf eine neue Ehe nicht einlassen wollen und können. Aber jetzt zu sagen, ich muss alleine klarkommen, wie viele Menschen werden daran krank, dass sie alleine klarkommen müssen? Jesus nennt noch eine dritte Gruppe. Es gibt Menschen, die sich selbst zur Ehe unfähig gemacht haben, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Ich sage es gerne so. Es gab schon immer, und es gibt sie auch heute noch, die paar Verrückten im Reich Gottes, die, so übersetzt ist die gute Nachricht, die auf die Ehe verzichten, weil sie ganz davon in Anspruch genommen sind, dass das Reich Gottes kommt. Menschen, die darauf verzichten, um des Reiches Gottes willen, das sind nicht die, die Gott sich ausguckt und sagt, du, dir gebe ich das Charisma der Ehelosigkeit. Wie viel Angst gibt es davor, dieses Charisma der Ehelosigkeit zu haben? 1. Korinther 7. Immer wieder kommen Menschen auf mich zu und sagen, oh, ich weiß nicht, hat Gott mir dieses Charisma gegeben? Boah. Ich will es aber nicht. Charis ist Gnade. Und das Charisma der Ehelosigkeit ist die Gnade Gottes in diesem Stand des Unverheiratetseins fröhlich zu leben. Und ich sag's euch alle, ihr, die ihr unverheiratet seid, betet um diese Gnade. Wir brauchen dieses Charisma. Wir brauchen die Gnadengabe Gottes, um in diesem Stand fröhlich zu leben. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass diejenigen, die dieses Charisma für heute und hier und jetzt haben, nie heiraten werden. Sondern die Gnade für jetzt und die Leute, die verheiratet sind, ich hoffe sehr, dass ihr die Gnade Gottes habt für euren Stand. Ihr braucht das. Paulus sagt, die einen haben dies, die anderen haben dieses Charisma. Die Gnade Gottes für unseren Stand. Lasst uns darum beten. Und dann gibt es einige, die sagen, ich verzichte. Und die werden von Gott dieses Charisma ganz sicher bekommen, um des Reiches Gottes willen. Die paar Verrückten im Reich Gottes, die aber sich dafür entscheiden. Und auch für die gilt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Deshalb gibt es die Eremiten nur zeitlich begrenzt und auch nicht so zahlreich. Die, die damals schon alleine in die Wüste gingen, als Wüstenväter und recht bald merkten, es ist gar nicht so gut, so ganz allein in unserer Höhle. Und die dann ihre Höhlen in Konventen ein bisschen näher zusammenbauten, auf Rufweite. Oder der alte Pachomius, der mit seinen Brüdern durchs Land zog und predigte und Kranke pflegten und so der Urkeim des Mönchtums war. Auch die Menschen, die um des Reiches Gottes willen nicht verheiratet sind, haben Gemeinschaften gegründet. Und viele, die gar nicht um des Reiches Gottes willen nicht verheiratet waren, sondern die eben ja einfach die Ledigen waren, sind dann in ein Kloster gegangen. Weil alleine konnte man ja gar nicht durchkommen damals. Und dann haben wir den Eindruck in unserer Zeit, es gibt immer mehr Singles. Und ich werde immer wieder gefragt, Astrid, warum gibt es immer mehr Singles? Und dann sage ich immer, ich weiß gar nicht, ob es wirklich objektiv immer mehr gibt. Zum Beispiel in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als zahllose junge Männer im Krieg gefallen waren und es ganz, ganz, ganz viele ledige junge Frauen gab. Das waren Singles, nur man hat sie nicht so genannt, weil sie in der Großfamilie lebten. Weil es da eine Struktur gab, in der sie ein Zuhause hatten. Und da gab es eben nicht die zahlreichen Single-Haushalte. Das ist immer interessant, in jeder Stadt, in der ich bin, heißt es immer, ja, bei uns gibt es am meisten Singles. Also es gibt immer die Single-Hauptstadt. Ich habe das über Bremen gehört, ich weiß es über Berlin, wo ich ja herkomme. Über Leipzig heißt es das, über München heißt es das, wahrscheinlich auch in Jena. Hier gibt es wahrscheinlich noch mehr, durch die vielen Studenten.
Ja.
Die Single-Haushalte. Das ist ein Problem unserer westlichen Kultur, das ist ein Problem unseres Wohlstandes. Und das ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Weil wir werden dann, nein, wir werden überhaupt nicht komisch, wir haben auch keine Macken, das sind Special Effects, habe ich gehört. Aber ich spüre das so als klassischer Single im Umgang mit ganz vielen Singles und auch mit vielen Menschen, die aus einer Scheidungsgeschichte kommen. Da spüre ich einen Unterschied. Weil die, die einmal Familie hatten, die Kinder großgezogen haben, die hatten ein paar Jahre des Intensivtrainings in Flexibilität. Alle Achtung, das hatte ich nie, dieses Training. Und das will ich aber trainieren. Ich will flexibel bleiben, weil das Leben ist flexibel. Kennzeichen vom Tod ist, da bewegt sich nichts mehr. Das ist eine Gefahr. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und deshalb gibt es was anderes und das kann so kunterbunt verschieden aussehen. Und ich möchte einfach so gerne, dass ein Ruck durch uns durchgeht und wir sagen, oh, was gibt es anders? Und ich habe gestern zum Beispiel eine Singlefrau getroffen, die hat mir erzählt von dem, wie sie anders lebt. Nach einer Scheidungsgeschichte sich gesagt hat, ja hier alleine in dem Haus, das ist doch nicht, dann nehme ich doch andere Menschen auf. Oh, ich kann doch nicht mehr fremde Menschen ins Haus holen. Ja, warum eigentlich nicht? Aber naja, das ist ja vielleicht doch was für die Fortgeschrittenen. Ich gehöre zu einer kleinen Lebensgemeinschaft und ich sage immer, diese kleine Lebensgemeinschaft macht vielleicht deutlich, es kann immer noch ganz anders sein. Unsere Kreativität ist gefragt. Eine kleine Lebensgemeinschaft, wir sind vier. Ein Ehepaar, was kinderlos ist, ungewollt kinderlos, das sind ja auch nochmal Leute, die Geschichten erzählen können. Die Frau sagte zu mir, Astrid, ich habe so viel gemeinsam mit euch Singles. Weil so wie Singles immer gefragt werden, warum hast du noch keinen, werden dann Ehepaare gefragt, warum habt ihr noch keine Kinder? Das fällt genauso schwer. Also, ein Ehepaar ohne Kinder und ich, wir leben in einem Ort. Wir hätten auch gerne in einem Haus gewohnt, das ging aus baulichen Gegebenheiten nicht. Und deshalb sind wir aber gut erreichbar, auf Rufweite. Und die vierte Person, auch eine Singlefrau, wir haben gemeinsam die Wohnung gemietet, in der ich wohne. Sie hat in dieser Wohnung ein eigenes Zimmer, sie hat den Mietvertrag mit unterzeichnet, es ist unsere Wohnung. Aber sie hat ihren Hauptwohnsitz und ihren Arbeitsort, nicht erschrecken, 500 Kilometer weit weg. Sie ist niedergelassene Ärztin im ländlichen Raum. Das ist ein Berufsstand, wo man sehr einfach einsam werden kann. Als Single im ländlichen Raum, exponierter Beruf, das ist gar nicht so einfach. Wir sind durch MWAG schon lange miteinander unterwegs und ich hatte ja diese Frage, wo bin ich zu Hause? Und ich spürte damals, mein Pfarrhaus, das ist zwar toll, so ein großes Haus zu haben, aber es ist auch entsetzlich als Single. Und dann in Berlin im Gefängnisdienst so eine schöne, ja, anderthalb Zimmer Single-Wohnung mit allem, was der Mensch braucht. Aber ist das wirklich ein Zuhause? gehören da nicht Menschen dazu? Und das Leitwort in unserem Netzwerk heißt, wir wollen Menschen sein, die miteinander Leben teilen. Dafür braucht es kleine gemeinschaftliche Lebenszellen. 3 Leute, 5 Leute, 7 Leute. Leben teilen. Gott schenkt uns Zugehörigkeit und wir wollen einander Zugehörigkeit schenken. Und das können wir 4 untereinander sehr gut. Schließlich gibt es ja WhatsApp, ne? Wir wissen eigentlich immer voneinander, was wir tun, was uns bewegt. Und natürlich treffen wir 3 vor Ort uns häufiger und teilen mehr auch von unserem Alltag als die 4. Person. Aber wenn die 4. Person zu uns kommt, kommt sie nicht zu Besuch, sondern sie kommt als Single zu den Menschen, mit denen sie zusammengehört. Könnt ihr ahnen, was das für ein Unterschied ist? Das Lebensgefühl als Single, wo ich hinkomme, bin ich zu Besuch. Das ist ja ganz nett, man kann sich bedienen lassen. Aber da fehlt auch was. Und ich möchte Singles immer fragen, wo sind die Menschen, mit denen du Leben teilst, mit denen du zusammengehörst? Und wenn du sagst, ich habe keinen, dann schau dich mal um. Vielleicht gibt es ja jemanden, den du ansprechen könntest. Andere Singles oder aber ein Ehepaar. Und manchmal sind es Freunde, mit denen du schon lange unterwegs bist. Wir haben in unserem Netzwerk eine kleine Lebensgemeinschaft, eine Singlefrau mit einer Familie mit 5 Kindern. Diese Singlefrau sagte, Mensch Astrid, unsere regionale Gruppe von Singles, ja schön, aber die könnten alle meine Mutter sein. Muss doch auch für mich noch was anderes geben. Und sie war mit dieser Familie schon lange befreundet und dann fragte sie sie, sagt mal, könnt ihr euch vorstellen, dass wir eine Lebensgemeinschaft werden? Und die, hä, was ist denn das, wieso? Kommunität? Nein, nicht Kommunität. Sondern, dass wir Leben miteinander teilen als kleine gemeinschaftliche Lebenszelle. Ohne diesen Auftrag, den Kommunitäten haben, diesen Dienstauftrag. Unser Auftrag ist es, ja, vielleicht haben wir ein gemeinsames Projekt. Aber unser Auftrag ist es, einander Zugehörigkeit zu schenken. Gerade unter Singles, einander zum Leben zu dienen. Mal Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Und den Fernseher auszuschalten. Ganz klein und ganz wichtig für unser Leben. Einander Zugehörigkeit schenken. Wo sind die Menschen, mit denen du zusammengehörst? Mit wem teilst du Leben? Und ihr Ehepaare, reicht es wirklich? Traut es Heimglück allein? Oder könnte es sein, dass Gott gerade auch euch, andere Menschen, aufs Herz legt, euer Leben zu teilen mit anderen? Es geht darum, zu fragen, Gott, was hast du auf dem Herzen, damit die Fülle des Lebens in unser Leben kommt. Und vielleicht heiraten die Singles ja dann noch. Wie gut, wenn sie dann 5 Jahre in Gemeinschaft lebten, mit anderen ihr Leben geteilt haben, das erhöht die Ehefähigkeit enorm. Gemeinschaft ist die beste Ehevorbereitung. Auch für Leute, die mit 70 noch heiraten. Auch das gibt's ja immer mal wieder. Gott hat es auf dem Herzen, dass wir nicht alleine sind. Es ist sein Wunsch, weil er selbst in seinem Wesen Beziehung ist, weil er in seinem Wesen Gemeinschaft ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dafür danke ich dir, Herr unser Gott, dass du in deinem Wesen Gemeinschaft bist und dass du uns für Gemeinschaft geschaffen hast. Und ich bitte dich darum, dass da, wo in unserem Herzen diese Sehnsucht ist, nach Gemeinschaft, nach Beziehung, nach Partnerschaft, dass du uns davor bewahrst, diese Sehnsucht zu töten. Aber dass du uns auch hilfst, dass wir daran nicht kaputt gehen. Ich bitte dich darum, dass die Sehnsucht eine Kraft ist, die uns ins Leben zieht, die uns in Gemeinschaft zieht. Und ich bitte dich, dass du Menschen hier zeigst, heute und morgen und in der nächsten Woche, wen sie ansprechen können, um miteinander Leben zu teilen, um einander Zugehörigkeit zu schenken. Danke dafür. Amen.